Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes von G.K. Chesterton aus Father Browns Unschuld. Die tausend Arme des Waldes waren grau und seine Millionen Finger silbern an einem Himmel von dunkelgrünem Blau wie Schiefer. Die Sterne waren kahl und leuchteten wie zersplittertes Eis. Die gesamte dicht bewaldete und spärlich besiedelte Landschaft war steif von bitterem, brüchigem Frost. Die schwarzen Höhlen zwischen den Baumstämmen sahen aus wie bodenlose schwarze Höhlen dieser skandinavischen Hölle, einer Hölle unberechenbarer Kälte. Sogar der quadratische Steinturm der Kirche blickte nach Norden bis hin zum Heidentum, als wäre er ein barbarischer Turm zwischen den Meeresfelsen Islands. Es war eine seltsame Nacht für jemanden, der einen Friedhof erkundete, aber andererseits war er vielleicht einen Besuch wert. Er erhob sich abrupt aus der aschfahlen Einöde des Waldes in einer Art Buckel oder Schulter aus grünem Rasen, der im Sternenlicht grau wirkte. Die meisten Gräber lagen schräg, und der Weg zur Kirche war steil wie eine Treppe. Auf der Kuppe des Hügels, an der einzigen flachen und markanten Stelle, befand sich das Monument, für das der Ort berühmt war. Es bildete einen seltsamen Kontrast zu den eintönigen Gräbern ringsum, denn es war das Werk eines der größten Bildhauer des modernen Europas. Und doch wurde sein Ruhm sofort vergessen angesichts des Ruhms des Mannes, dessen Abbild er geschaffen hatte. Mit dem kleinen silbernen Stift des Sternenlichts zeigte es die massive Metallgestalt eines liegenden Soldaten, die starken Hände in immerwährender Anbetung geschlossen, den großen Kopf auf ein Gewehr gebettet. Das ehrwürdige Gesicht war bärtig oder vielmehr nach der alten, plumpen Colonel Newcome-Mode mit einem Backenbart geschmückt. Die Uniform, obwohl mit ein paar einfachen Strichen angedeutet, war die eines modernen Krieges. An seiner rechten Seite lag ein Schwert, dessen Spitze abgebrochen war. Auf der linken Seite lag eine Bibel. An glühenden Sommernachmittagen kamen Planwagen voller Amerikaner und gebildeter Vorstädter, um den Grabstein zu besichtigen. Doch selbst dann empfanden sie das weite Waldgebiet mit seiner einen plumpen Kuppel aus Kirchhof und Kirche als einen seltsam stummen und vernachlässigten Ort. In dieser eisigen Dunkelheit der Mittagszeit hätte man meinen können, er wäre mit den Sternen allein. Dennoch knarrte in der Stille dieser starren Wälder ein hölzernes Tor und zwei undeutliche Gestalten in Schwarz stiegen den schmalen Pfad zum Grab hinauf. So schwach war das frostige Sternenlicht, dass man nichts an ihnen hätte erkennen können, außer dass sie beide schwarz trugen, einer der Männer aber enorm groß und der andere, vielleicht im Kontrast dazu, fast schon erschreckend klein war. Sie gingen zu dem großen, gemeißelten Grab des historischen Kriegers und standen ein paar Minuten lang da und starrten es an. Es gab weit und breit keinen Menschen, vielleicht gar kein Lebewesen, und eine krankhafte Fantasie hätte sich durchaus gefragt, ob sie selbst Menschen waren. Jedenfalls mochte der Beginn ihres Gesprächs seltsam anmuten. Nach der ersten Stille fragte der kleine Mann den anderen, wo versteckt man einen Kieselstein? Und der große Mann antwortete mit leiser Stimme, am Strand. Der kleine Mann nickte und sagte nach einem kurzen Schweigen, wo versteckt ein weiser Mann ein Blatt? Und der andere antwortete, im Wald. Wieder herrschte Stille. Dann fuhr der große Mann fort, Willst du damit sagen, dass ein weiser Mann, wenn er einen echten Diamanten verstecken muss, ihn schon unter falschen versteckt hat? Nein, nein, sagte der kleine Mann lachend. Wir lassen Vergangenes vergangene Zeiten ruhen. Er stampfte ein, zwei Sekunden mit seinen kalten Füßen auf und sagte dann, daran denke ich überhaupt nicht, sondern an etwas anderes, etwas ganz Besonderes. Zünde einfach ein Streichholz an, ja. Der große Mann kramte in seiner Tasche, und schon bald war die gesamte flache Seite des Monuments durch einen Kratzer und ein Aufblitzen golden. Darauf waren in schwarzen Buchstaben die bekannten Worte eingeritzt, die so viele Amerikaner ehrfürchtig gelesen hatten. Dem Andenken an General Sir Arthur Sinclair gewidmet, Held und Märtyrer, der seine Feinde stets besiegte und sie stets verschonte und schließlich von ihnen heimtückisch erschlagen wurde. Möge Gott, auf den er vertraute, ihn sowohl belohnen als auch rächen. Das Streichholz verbrannte die Finger des großen Mannes, sie wurden schwarz und fielen zu Boden. Er wollte gerade ein weiteres Streichholz anzünden, doch sein kleiner Begleiter hielt ihn auf. Schon gut, Flombo, alter Mann, ich habe gesehen, was ich wollte. Oder besser gesagt, ich habe nicht gesehen, was ich nicht wollte. Und nun müssen wir noch 1,5 Meilen die Straße entlanglaufen bis zum nächsten Gasthaus. Und ich werde versuchen, dir alles darüber zu erzählen, denn weiß Gott, ein Mann sollte ein Feuer und ein Bier haben, wenn er es wagt, so eine Geschichte zu erzählen. Sie stiegen den steilen Pfad hinab. Sie verriegelten das rostige Tor wieder und machten sich mit stampfendem, klingendem Getöse auf den Weg den gefrorenen Waldweg hinunter. Sie waren eine volle Viertelmeile gegangen, als der kleinere Mann widersprach. Er sagte, ja, der weise Mann versteckt einen Kieselstein am Strand. Aber was tut er, wenn es keinen Strand gibt? Weißt du etwas über die großen Probleme von St. Clair? Ich verstehe nichts von englischen Generälen, Father Brown, antwortete der große Mann lachend, wohl ein wenig von englischen Polizisten. Ich weiß nur, dass du mich einen ganzen langen Tanz zu all den Schreinen dieses Kerls geschleift hast, wer immer er auch sein mag. Man könnte meinen, er sei an 6 verschiedenen Orten begraben worden. Ich habe ein Denkmal für General Slayer in der Westminster Abbey gesehen. Ich habe ein aufsteigendes Reiterstandbild von General Sinclair am Ufer gesehen. Ich habe ein Medaillon von St. Clair in der Straße gesehen, in der er geboren wurde, und ein weiteres in der Straße, in der er lebte, und jetzt schleifst du mich nach Einbruch der Dunkelheit zu seinem Sarg auf dem Dorffriedhof. Langsam habe ich genug von seiner großartigen Persönlichkeit, vor allem, da ich nicht die geringste Ahnung habe, wer er war. Wonach suchst du in all diesen Krypten und Bildnissen? Ich suche nur ein Wort, sagte Father Brown. Ein Wort, das es nicht gibt. Nun, fragte Frambo. Wollen Sie mir etwas darüber erzählen? Ich muss es in 2 Teile teilen, bemerkte der Priester. Erstens gibt es das, was jeder weiß, und dann gibt es das, was ich weiß. Nun, was jeder weiß, ist kurz und einfach genug. Es ist auch völlig falsch. Sie haben recht, sagte der große Mann namens Flombo fröhlich. Fangen wir am falschen Ende an. Fangen wir mit dem an, was jeder weiß, was nicht stimmt. Wenn es nicht völlig unwahr ist, ist es zumindest sehr unzureichend, fuhr Braun fort. Denn im Grunde läuft alles, was die Öffentlichkeit weiß, genau darauf hinaus. Die Öffentlichkeit weiß, dass Arthur Sinclair ein großer und erfolgreicher englischer General war. Sie weiß, dass er nach glänzenden und dennoch sorgfältigen Feldzügen sowohl in Indien als auch in Afrika das Kommando gegen Brasilien hatte, als der große brasilianische Patriot Olivier sein Ultimatum stellte. Sie weiß, dass bei dieser Gelegenheit die heilige Clara mit einer sehr kleinen Streitmacht Olivier mit einer sehr großen angegriffen und nach heldenhaftem Widerstand gefangen genommen wurde. Und sie weiß, dass die heilige Clara nach seiner Gefangennahme und dem Untergang der zivilisierten Welt am nächsten Baum gehängt wurde. Dort fand man ihn baumelnd, nachdem die Brasilianer sich zurückgezogen hatten, mit seinem zerbrochenen Schwert um den Hals. Und diese populäre Geschichte ist unwahr, meinte Flombo. Nein, sagte sein Freund ruhig. Diese Geschichte ist durchaus wahr, soweit sie reicht. Nun, ich denke, sie reicht weit genug, sagte Flombo. Doch wenn die populäre Geschichte wahr ist, was ist dann das Geheimnis? Sie waren an vielen hunderten grauer und gespenstischer Bäume vorbeigekommen, als der kleine Priester antwortete. Dann biss er nachdenklich auf seinen Finger und sagte, nun, das Geheimnis ist ein Geheimnis der Psychologie, oder vielmehr ist es ein Geheimnis zweier Psychologien. In dieser brasilianischen Angelegenheit handelten zwei der berühmtesten Männer der modernen Geschichte völlig gegen ihren Charakter. Wohlgemerkt, Olivier und die heilige Clara waren beide Helden. Das alte Sprichwort, und da gibt es keinen Zweifel, es war wie der Kampf zwischen Hektor und Achilles. Was würdest du nun zu einer Angelegenheit sagen, in der Achilles schüchtern und Hektor verräterisch war? Weiter, sagte der große Mann ungeduldig, während der andere ihm wieder in den Finger biss. Sir Arthur Sinclair war ein Soldat des alten religiösen Typs, der Typ, der uns während der Meuterei gerettet hat, fuhr Brown fort. Er war immer mehr aus Pflichtbewusstsein als aus Elan, und bei all seinem persönlichen Mut war er entschieden ein umsichtiger Befehlshaber, der sich besonders über jede unnötige Verschwendung von Soldaten empörte. Doch in dieser letzten Schlacht versuchte er etwas, das selbst ein Baby als absurd ansehen würde. Man muss kein Stratege sein, um zu erkennen, dass es so wild wie der Wind war, genauso wie man kein Stratege sein muss, um einem Moped aus dem Weg zu gehen. Nun, das ist das erste Rätsel. Wo war der Kopf des englischen Generals? Das zweite Rätsel ist, was aus dem Herzen des brasilianischen Generals geworden war. Präsident Olivier mochte als Phantasten oder als Störenfried bezeichnet werden, doch selbst seine Feinde gaben zu, dass er bis zur nächtlichen Untreue großmütig war. Fast jeder andere Gefangene, den er je gefangen genommen hatte, war freigelassen oder sogar mit Wohltaten überhäuft worden. Männer, die ihm wirklich Unrecht getan hatten, waren danach gerührt von seiner Einfachheit und Sanftmut. Warum zum Teufel sollte er sich nur ein einziges Mal in seinem Leben auf diabolische Weise rächen? Und das für den einen Schlag, der ihm nicht hätte wehtun können. Nun, da haben wir es. Einer der weisesten Männer der Welt benahm sich grundlos wie ein Idiot. Einer der besten Männer der Welt benahm sich grundlos wie ein Teufel. Das ist die lange und die kurze Version. Und ich überlasse es dir, mein Junge. Nein, das tust du nicht, sagte der andere mit einem Schnauben, ich überlasse es dir. Und du erzählst mir gern alles darüber. Nun, fuhr Pater Brown fort, es ist nicht fair zu sagen, dass der öffentliche Eindruck genau das ist, was ich gesagt habe, ohne hinzuzufügen, dass seitdem zwei Dinge geschehen sind. Ich kann nicht sagen, dass sie ein neues Licht auf die Dinge werfen, denn niemand kann sie verstehen, aber sie brachten eine neue Art von Dunkelheit. Sie lenkten die Dunkelheit in neue Richtungen. Das erste war folgendes. Der Hausarzt von St. Clair stritt sich mit der Familie und begann, eine heftige Reihe von Artikeln zu veröffentlichen, in denen er behauptete, der verstorbene General sei ein religiöser Wahnsinniger gewesen. Aber soweit es die Geschichte betraf, schien dies kaum mehr als einen religiösen Mann zu bedeuten. Jedenfalls verlief die Geschichte im Sande. Jeder wusste natürlich, dass St. Clair einige der Exzentrizitäten puritanischer Frömmigkeit besaß. Der zweite Vorfall war viel fesselnder. In dem glücklosen und ohne Unterstützung gebliebenen Regiment, das diesen unüberlegten Versuch am Black River unternahm, befand sich ein gewisser Captain Keith, der zu dieser Zeit mit St. Clares Tochter verlobt war und sie später heiratete. Er war einer von denen, die von Olivier gefangen genommen wurden. Wie alle anderen, Mit Ausnahme des Generals wurde er offenbar großzügig behandelt und umgehend freigelassen. Etwa 20 Jahre später veröffentlichte dieser Mann, damals Oberstleutnant Keith, eine Art Autobiografie mit dem Titel »Ein britischer Offizier in Burma und Brasilien«. An der Stelle, an der der Leser eifrig nach einem Bericht über das Geheimnis von St. Clair Untergang sucht, finden sich die folgenden Worte. Überall sonst in diesem Buch habe ich die Dinge genauso erzählt, wie sie sich zugetragen haben, da ich der altmodischen Meinung bin, dass der Ruhm Englands alt genug ist, um für sich selbst zu sorgen. Die Ausnahme, die ich machen werde, ist diese Niederlage am Black River und meine Gründe sind, wenn auch privat, ehrenhaft und zwingend. Ich werde diese Ungerechtigkeit jedoch den Erinnerungen zweier angesehener Männer hinzufügen. General St. Clair wurde bei dieser Gelegenheit der Unfähigkeit beschuldigt. Ich kann zumindest bezeugen, dass diese Aktion, richtig verstanden, eine der brillantesten und klügsten seines Lebens war. Präsident Olivier wird in einem ähnlichen Bericht der barbarischen Ungerechtigkeit beschuldigt. Ich denke, es liegt an, es gebührt einem Feind die Ehre zu sagen, dass er bei dieser Gelegenheit mit noch mehr als nur dem ihm eigenen Wohlwollen gehandelt hat. Um es volkstümlich auszudrücken, kann ich meinen Landsleuten versichern, dass St. Clair keineswegs so ein Narr und Olivier keineswegs so ein Rohling war, wie er aussah. Das ist alles, was ich zu sagen habe, und keine irdische Überlegung wird mich dazu bewegen, noch ein Wort hinzuzufügen. Ein großer, gefrorener Mond begann wie ein glänzender Schneeball durch das Gewirr von Zweigen vor ihnen zu scheinen. Und in seinem Licht war es dem Erzähler gelungen, seine Erinnerung an Kapitän Keiths Text aufzufrischen, den er auf einem Stück bedruckten Papiers gelesen hatte. Als er es zusammenfaltete und wieder in die Tasche steckte, warf Flambeau mit einer französischen Geste die Hände hoch. »Warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen«, rief er aufgeregt. »Ich glaube, ich kann es auf Anhieb erraten.« Er schritt weiter, schwer atmend, den schwarzen Kopf und den Stiernacken vorgestreckt wie ein Mann, der ein Gehrennen gewinnt. Der kleine Priester, amüsiert und interessiert, hatte einige Mühe, neben ihm herzutraben. Vor ihnen wichen die Bäume links und rechts ein wenig zurück, und die Straße schlängelte sich bergab durch ein klares, mondbeschienenes Tal, bis sie dann wieder wie ein Kaninchen in die Wand eines anderen Waldes eintauchte. Der Eingang zum weiteren Wald sah klein und rund aus, wie das schwarze Loch eines abgelegenen Eisenbahntunnels. Doch er war nur ein paar hundert Meter entfernt und gähnte wie eine Höhle, als Flambeau widersprach. »Ich hab's«, rief er schließlich und schlug sich mit seiner großen Hand auf den Schenkel. 4 Minuten nachdenken, und dann kann ich dir deine ganze Geschichte selbst erzählen. In Ordnung«, stimmte sein Freund zu, »erzähl du.« Flambeau hob den Kopf, senkte aber die Stimme. »General Sir Arthur St. Clair«, sagte er, »stamme aus einer Familie, in der Wahnsinn erblich sei, und sein ganzes Ziel sei es, dies vor seiner Tochter und, wenn möglich, vor seinem zukünftigen Schwiegersohn zu verbergen.« Zu Recht oder zu Unrecht glaubte er, der endgültige Zusammenbruch sei nahe, und beschloss, Selbstmord zu begehen. Doch ein gewöhnlicher Selbstmord würde genau den Gedanken, den er fürchtete, zunichte machen. Als der Feldzug näher rückte, zogen die Wolken immer dichter über sein Gehirn, und schließlich opferte er in einem Anfall von Wahnsinn seine öffentliche Pflicht seiner privaten. Er stürzte sich unbesonnen in die Schlacht, in der Hoffnung, durch den ersten Schuss zu fallen. Als er feststellte, dass er nur gefangen genommen und diskreditiert worden war, explodierte die versiegelte Bombe in seinem Gehirn und er zerbrach sein eigenes Schwert und erhängte sich. Er starrte fest auf die graue Fassade des Waldes vor sich mit dem einen schwarzen Spalt darin, der wie der Eingang des Grabes aussah, in den ihr Weg mündete. Vielleicht verstärkte etwas Bedrohliches auf der so plötzlich verschluckten Straße seine Hoffnungen. Eine schreckliche Geschichte, sagte er. Eine schreckliche Geschichte, wiederholte der Priester mit gesenktem Kopf, aber nicht die wahre Geschichte. Dann warf er mit einer Art von Verzweiflung den Kopf zurück und rief, »Oh, ich wünschte, es wäre so gewesen.« Der große Flombo drehte sich um und starrte ihn an. »Deine Geschichte ist sauber«, rief Vater Braun tief bewegt. »Eine süße, reine, ehrliche Geschichte, so offen und weiß wie dieser Mond. Wahnsinn und Verzweiflung sind unschuldig genug. Es gibt Schlimmeres, Flombo.« Flombo blickte wild zu dem so beschworenen Mond auf und von seinem Standpunkt aus sah er, wie sich ein schwarzer Baumbogen genau wie ein Teufelshorn über ihn krümmte. »Vater, Vater«, rief Flombo mit der französischen Geste und trat noch schneller vor. »Meinst du, es war schlimmer als das? Schlimmer als das?« sagte Paul wie ein ernstes Echo, und sie tauchten in den schwarzen Kreuzgang des Waldes ein, der in einem undeutlichen Teppich aus Baumstämmen an ihnen vorbeizog wie einer der dunklen Gänge in einem Traum. Sie befanden sich bald im geheimsten Inneren des Waldes und fühlten das Blattwerk eng um sich, das sie nicht sehen konnten, als der Priester wieder sagte, »Wo versteckt ein weiser Mann ein Blatt im Wald?« »Doch was tut er, wenn es keinen Wald gibt?« »Nun, nun«, rief Flombo gereizt, »was tut er dann?« »Er lässt einen Wald wachsen, um es darin zu verstecken«, sagte der Priester mit undeutlicher Stimme. »Eine schreckliche Sünde!« »Sieh mal«, rief sein Freund ungeduldig. Denn der dunkle Wald und das dunkle Sprichwort gingen ihm ein wenig auf die Nerven. »Wirst du mir diese Geschichte erzählen oder nicht? Welche anderen Beweise gibt es, auf die wir uns stützen könnten?« »Es gibt noch drei weitere Beweisstücke«, sagte der andere, »die ich in Löchern und Ecken ausgegraben habe, und ich werde sie in logischer und nicht chronologischer Reihenfolge vortragen. Zunächst einmal beziehen wir uns hinsichtlich des Ausgangs und des Verlaufs der Schlacht natürlich auf Olivias eigene Berichte, die durchaus klar sind. Er hatte sich mit zwei oder drei Regimentern auf den Höhen verschanzt, die sich zum Black River hinabzogen, auf dessen anderer Seite sich niedrigeres und sumpfigeres Gelände befand. Dahinter erstreckte sich wieder sanft ansteigendes Land, auf dem sich der erste englische Außenposten befand, der von weiteren unterstützt wurde, die jedoch weit hinter ihm lagen. Die britischen Streitkräfte waren insgesamt zahlenmäßig weit überlegen, aber dieses Regiment war gerade weit genug von seinem Stützpunkt entfernt, um Olivier zu veranlassen, den Fluss zu überschreiten und ihn abzuschneiden. Bei Sonnenuntergang hatte er jedoch beschlossen, seine eigene Stellung zu halten, die besonders stark war. Bei Tagesanbruch am nächsten Morgen erblickte er wie vom Donner gerührt, dass diese verirrte Handvoll Engländer, völlig ohne Unterstützung aus dem Rücken, sich über den Fluss geworfen hatten, die eine Hälfte über eine Brücke zu seiner Rechten und die andere Hälfte über eine Furt weiter oben, und sich auf dem sumpfigen Ufer unter ihm versteckten. Dass sie mit einer solchen Truppenstärke einen Angriff auf eine solche Stellung wagen sollten, war schon unglaublich genug. Doch Olivier bemerkte noch etwas noch Außergewöhnlicheres. Denn anstatt zu versuchen, festen Boden zu erobern, tat dieses verrückte Regiment, nachdem es den Fluss durch einen wilden Angriff in seinen Rücken gelegt hatte, nichts weiter, als dort im Schlamm zu verharren wie Fliegen im Schlamm. Unnötig zu sagen, dass die Brasilianer mit Artillerie große Lücken in sie rissen, die sie nur mit beherztem, aber nachlassendem Gewehrfeuer beantworten konnten. Dennoch brachen sie nie ein. Und Oliviers Kurzbericht endet mit einem starken Tribut an die Bewunderung für die mystische Tapferkeit dieser Schwachköpfe. Unsere Linie rückte dann schließlich vor, schreibt Olivier, und trieb sie in den Fluss. Wir nahmen General St. Clair selbst und mehrere andere Offiziere gefangen. Der Oberst und der Major waren beide in der Schlacht gefallen. Ich kann nicht umhin zu sagen, dass es in der Geschichte nur wenige schönere Anblicke gab als den letzten Kampf dieses außergewöhnlichen Regiments, bei dem verwundete Offiziere die Gewehre toter Soldaten aufsammelten und der General selbst uns barhäuptig und mit zerbrochenem Schwert auf dem Pferd gegenüberstand. Auf die Frage, was danach mit dem General geschah, schweigt Olivier genauso wenig wie Captain Keith. Nun gut, Flombo, kommen wir zum nächsten Beweisstück. Es habe eine Weile gedauert, das nächste Beweisstück zu finden, sagte Father Brown, aber es wird nicht lange dauern, es zu erzählen. Schließlich fand ich in einem Waffenhaus unten am Zaun von Lincolnshire einen alten Soldaten, der nicht nur am Black River verwundet worden war, sondern tatsächlich neben dem Regimentsoberst gekniet hatte, als dieser starb. Dieser letztere war ein gewisser Oberst Clancy, ein großer Bulle von einem Iren, und es scheint, dass er fast ebenso sehr aus Wut wie durch Kugeln starb. Er war jedenfalls nicht für diesen lächerlichen Überfall verantwortlich. Er muss ihm vom General aufgezwungen worden sein. Seine letzten erbaulichen Worte waren laut meinem Informanten diese: Und da geht der verdammte alte Esel mit abgeschlagener Schwertspitze. Ich wünschte, es wäre sein Kopf. Sie werden bemerken, dass dieses Detail mit der abgebrochenen Schwertklinge anscheinend jeder bemerkt hat, obwohl die meisten Leute es mit etwas mehr Ehrfurcht betrachten als der verstorbene Colonel Clancy. Und nun zum dritten Fragment. Ihr Pfad durch den Wald begann ansteigend zu führen, und der Sprecher hielt kurz inne, um Luft zu holen, bevor er fortfuhr. Dann fuhr er im gleichen sachlichen Ton fort. Erst vor ein oder zwei Monaten starb ein gewisser brasilianischer Beamter in England, nachdem er sich mit Olivier gestritten und sein Land verlassen hatte. Er war sowohl hier als auch auf dem Kontinent eine bekannte Persönlichkeit. Ein Spanier namens Espado. Ich kannte ihn selbst, ein gelbgesichtiger alter Dandy mit einer Hakennase. Aus verschiedenen privaten Gründen hatte ich die Erlaubnis, die Dokumente einzusehen, die er hinterlassen hatte. Er war natürlich Katholik und ich war bis zu seinem Ende bei ihm gewesen. Nichts von ihm erhellte die schwarze Gegend um St. Clair, außer 5 oder 6 einfachen Schulheften, gefüllt mit dem Tagebuch eines englischen Soldaten. Ich kann nur vermuten, dass die Brasilianer es bei einem der Gefallenen gefunden haben. Jedenfalls hörte es in der Nacht vor der Schlacht abrupt auf, aber der Bericht über diesen letzten Tag im Leben des armen Kerls war sicherlich lesenswert. Ich habe ihn bei mir, aber es ist zu dunkel, um ihn hier zu lesen, und ich werde ihn kurz zusammenfassen. Der erste Teil des Eintrags ist voller Witze, die die Männer offenbar über jemanden namens Geier erzählten. Es scheint nicht so, als ob diese Person, wer immer er war, einer von ihnen oder auch ein Engländer war. Er wird auch nicht direkt als einer der Feinde bezeichnet. Es klingt eher so, als wäre er ein lokaler Mittelsmann und nicht Kombattant, vielleicht ein Führer oder ein Journalist. Er war mit dem alten Colonel Clancy im Geheimen, wird aber häufiger im Gespräch mit dem Major gesehen. Tatsächlich spielt der Major in der Erzählung dieses Soldaten eine wichtige Rolle. Ein hagerer, dunkelhaariger Mann, offenbar mit Namen Murray, ein Nordtire und Puritaner. Immer wieder wird über den Kontrast zwischen der Strenge dieses alten Mannes und der Geselligkeit von Colonel Clancy berichtet. Es gibt auch einen Witz über den Geier, der bunte Kleidung trägt. Aber all diese Ausgehobenen werden durch etwas auseinandergetrieben, das man wohl als Ton eines Horns bezeichnen könnte. Hinter dem englischen Lager und fast parallel zum Fluss verlief eine der wenigen großen Straßen dieser Gegend. Nach Westen bog die Straße in Richtung des Flusses ab, den sie über die bereits erwähnte Brücke überquerte. Nach Osten führte die Straße zurück in die Wildnis, und etwa 2 Meilen weiter befand sich der nächste englische Außenposten. Aus dieser Richtung kam an diesem Abend das Glitzern und Klappern leichter Kavallerie die Straße entlang, in der selbst der einfache Tagebuchschreiber mit Erstaunen den General mit seinem Stab erkennen konnte. Er ritt auf dem großen weißen Pferd, das Sie so oft in illustrierten Zeitungen und auf Akademiebildern gesehen haben, und Sie können sicher sein, dass der Gruß, den Sie ihm da brachten, nicht nur zeremoniell war. Er verschwendete jedenfalls keine Zeit mit zeremoniell, sondern sprang sofort aus dem Sattel, mischte sich unter die Gruppe der Offiziere und begann eine emphatische, wenn auch vertrauliche Ansprache. Was unserem Freund, dem Tagebuchschreiber, am meisten auffiel, war seine besondere Neigung, Angelegenheiten mit Major Murray zu besprechen. Aber tatsächlich war eine solche Auswahl, solange sie nicht auffiel, keineswegs unnatürlich. Die beiden Männer waren wie geschaffen für Sympathie. Sie waren Männer, die ihre Bibeln lasen. Sie entsprachen beide dem alten evangelikalen Typus eines Offiziers. Wie dem auch sei, sicher ist, dass der General, als er wieder aufsaß, immer noch ernsthaft mit Murray sprach, und dass der größere Mann, als er sein Pferd langsam die Straße zum Fluss hinunterführte, immer noch in ernsthafter Debatte an seinem Bräutigam vorbeiging. Die Soldaten sahen den beiden nach, bis sie hinter einer Baumgruppe verschwanden, wo die Straße zum Fluss abbog. Der Oberst war in sein Zelt zurückgekehrt und die Männer auf ihre Posten. Der Mann mit dem Tagebuch verweilte noch 4 Minuten und sah einen wunderbaren Anblick. Das große weiße Pferd, das langsam die Straße entlang marschiert war, wie es bei so vielen Prozessionen marschiert war, flog zurück und galoppierte die Straße auf sie zu, als wäre es verrückt, ein Rennen zu gewinnen. Zuerst dachten sie, es sei mit dem Mann auf seinem Rücken davongelaufen, aber sie sahen bald, dass der General, ein guter Reiter, es selbst zu vollem Tempo antrieb. Pferd und Mann fegten wie ein Wirbelwind auf sie zu, und dann wandte der General ihnen ein Gesicht wie eine Flamme zu, während er das taumelnde Schlachtross aufwirbelte und rief nach dem Oberst wie eine Trompete, die die Toten weckt. Ich stellte mir vor, dass alle Erdbebenereignisse dieser Katastrophe in den Köpfen von Männern wie unserem Freund mit dem Tagebuch wie Geröll übereinander lagen. In der benommenen Aufregung eines Traums fielen sie buchstäblich in ihre Reihen und erfuhren, dass sofort ein Angriff über den Fluss geführt werden sollte. Der General und der Major, so hieß es, hatten an der Brücke etwas herausgefunden, und es blieb ihnen nur noch Zeit, um ihr Leben zu retten. Der Major war sofort zurückgekehrt, um die Reserve auf der Straße hinter ihnen zusammenzurufen. Es war zweifelhaft, ob ihnen selbst mit diesem sofortigen Appell rechtzeitig Hilfe zuteil werden konnte. Aber sie mussten in dieser Nacht den Fluss überqueren und bis zum Morgen die Höhen erobern. Mit dem Rauschen und Pochen dieses romantischen nächtlichen Marsches endet das Tagebuch plötzlich. Father Brown war vorausgestiegen, denn der Waldpfad wurde schmaler, steiler und verwinkelter, bis sie das Gefühl hatten, eine Wendeltreppe hinaufzusteigen. Die Stimme des Priesters ertönte von oben aus der Dunkelheit. Da war noch etwas Kleines und Gewaltiges. Als der General sie zu ihrem ritterlichen Angriff aufforderte, zog er sein Schwert halb aus der Scheide und stieß es dann, als schäme er sich eines solchen Melodramas, wieder hinein. Wieder das Schwert. Seht ihr, ein schwaches Licht brach durch das Geflecht aus Zweigen über ihnen und schleuderte den Geist eines Netzes um ihre Füße, denn sie stiegen wieder in das schwache Licht der nackten Nacht hinauf. Flombo spürte die Wahrheit überall um sich herum als Atmosphäre, aber nicht als Idee. Was ist bloß mit dem Schwert los? Offiziere haben doch im Allgemeinen Schwerter, oder? Im modernen Krieg werden sie nicht oft erwähnt, sagte der andere leidenschaftslos. Aber in dieser Angelegenheit stolpert man überall über das gesegnete Schwert. Was ist denn daran so schlimm? Knurrte Flombo. Es war ein blöder Vorfall, bei dem die Klinge des alten Mannes in seiner letzten Schlacht zerbrach. Man kann wetten, dass die Zeitungen darüber berichten würden, wie sie es bei all diesen Gräbern und anderen Dingen getan haben, wo man es an der Spitze abgebrochen sieht. Ich hoffe, sie haben mich nicht nur deshalb zu dieser Polarexpedition geschleppt, weil zwei Männer mit einem Auge für Bilder das zerbrochene Schwert von St. Clair gesehen haben. Nein, rief Father Brown mit einer Stimme, die wie ein Pistolenschuss klang. Aber wer hat sein unzerbrochenes Schwert gesehen? Was meinen Sie? Rief der andere und blieb unter den Sternen stehen. Sie waren plötzlich aus den grauen Toren des Waldes gekommen. Ich sage, wer hat dieses unzerbrochene Schwert gesehen? Wiederholte Father Brown hartnäckig, ist das etwa nicht der Schreiber des Tagebuchs? Der General steckte es rechtzeitig in die Scheide. Flombo blickte sich im Mondlicht um, wie ein Mann, der von Blindheit heimgesucht wurde, in die Sonne blickt, und sein Freund ging zum ersten Mal voller Eifer weiter. Flombo, rief er, ich kann es nicht beweisen, selbst nachdem ich die Gräber durchsucht habe, aber ich bin mir sicher. Lassen Sie mich noch eine winzige Tatsache hinzufügen, die das Ganze ins Wanken bringt. Der Oberst war durch einen seltsamen Zufall einer der Ersten, der von einer Kugel getroffen wurde. Er wurde getroffen, lange bevor die Truppen sich näherten. Aber er sah, dass St. Clares Schwert zerbrochen war. Warum war es zerbrochen? Wie ist es zerbrochen, mein Freund? Es war vor der Schlacht zerbrochen. Oh, sagte sein Freund mit einer Art von schwacher Freude. Und bitte, wo ist das andere Stück? Das kann ich dir sagen, sagte der Priester prompt, in der nordöstlichen Ecke des Friedhofs der protestantischen Kathedrale von Belfast. In der Tat, erkundigte sich der andere, hast du danach gesucht? Ich konnte nicht, antwortete Braun mit offenem Bedauern. Obendrauf steht ein großes Marmordenkmal. Ein Denkmal für den heldenhaften Major Murray, der im glorreichen Kampf bei die berühmte Schlacht am Black River. Flombo schien plötzlich ins Dasein gerufen zu werden. Du meinst, schrie er mit heiserer Stimme. General St. Clair hasste Murray und ermordete ihn auf dem Schlachtfeld, weil du noch voller guter und reiner Gedanken bist, sagte der andere. Es war schlimmer als das. Nun, sagte der große Mann, mein Vorrat an böser Vorstellungskraft ist aufgebraucht. Der Priester schien wirklich zu zweifeln, wo er anfangen sollte, und schließlich sagte er wieder, wo würde ein weiser Mann ein Blatt verstecken? Im Wald. Der andere antwortete nicht. Wenn es keinen Wald gäbe, würde er einen Wald anlegen. Und wenn er ein totes Blatt verstecken wollte, würde er einen toten Wald anlegen. Es kam immer noch keine Antwort, und der Priester fügte noch milder und ruhiger hinzu, und wenn ein Mann einen toten Körper verstecken müsste, würde er ein Feld aus Leichen anlegen, um ihn darin zu verstecken. Flombo begann vorwärts zu stampfen, ohne zeitliche oder räumliche Verzögerungen zu dulden. Aber Father Brown fuhr fort, als würde er den letzten Satz fortsetzen. Sir Arthur St. Clair war, wie ich bereits sagte, ein Mann, der seine Bibel las. Das war sein Problem. Wann werden die Leute verstehen, dass es sinnlos ist, seine Bibel zu lesen, wenn er nicht auch die Bibeln aller anderen liest? Ein Drucker liest seine Bibel auf Druckfehler. Ein Mormone liest seine Bibel und stößt auf Polygamie. Ein christlicher Wissenschaftler liest seine und stellt fest, dass wir keine Arme und Beine haben. St. Clair war ein alter angloindischer protestantischer Soldat. Stellen Sie sich nur vor, was das bedeuten könnte. Und um Himmels Willen, machen Sie sich keine Sorgen. Es könnte sich um einen Mann mit einer beeindruckenden Physis handeln, der unter der tropischen Sonne in einer orientalischen Gesellschaft lebt und sich ohne Sinn und Führung in einem orientalischen Buch vertieft. Natürlich las er das Alte Testament und nicht das Neue. Natürlich fand er im Alten Testament alles, was er wollte. Lust, Tyrannei, Verrat. Nein, ich wage zu behaupten, dass er ehrlich war, wie Sie es nennen. Aber was nützt es einem Mann, der ehrlich ist und die Unehrlichkeit verehrt? In jedem der heißen und geheimen Länder, in die der Mann reiste, unterhielt er einen Harem. Er folterte Zeugen. Er häufte schändliches Gold an. Aber sicherlich hätte er mit festem Blick gesagt, dass er es zur Ehre des Herrn tat. Meine eigene Theologie ist hinreichend ausgedrückt, wenn ich frage, welcher Herr es war. Jedenfalls gibt es etwas an solchem Übel, dass es in der Hölle eine Tür nach der anderen und immer kleinere Kammern öffnet. Das ist der wahre Fall gegen das Verbrechen. Die Forderung wird nicht immer wilder, sondern nur immer gemeiner. Die heilige Clara wurde bald von den Schwierigkeiten der Bestechung und Erpressung erstickt und brauchte immer mehr Geld. Und zur Zeit der Schlacht am Schwarzen Fluss war er von Welt zu Welt gefallen, bis zu jenem Ort, den Dante als die unterste Etage des Universums bezeichnet. Was meinst du? Fragte sein Freund erneut. Das meine ich, sagte der Kleriker und zeigte plötzlich auf eine mit Eis versiegelte Pfütze, die im Mondschein glänzte. Erinnerst du dich, wen Dante in den letzten Eiskreis gesetzt hat? Die Verräter, sagte Flombo und schauderte, als er die unmenschliche Landschaft aus Bäumen mit höhnischen und fast obszönen Umrissen betrachtete. Er konnte sich fast einbilden, er sei Dante, und der Priester mit der leisen Stimme sei tatsächlich ein Vergil, der ihn durch ein Land ewiger Sünden führte. Die Stimme fuhr fort. Olivier war, wie du weißt, ein quengeliger Kerl, der keinen Geheimdienst und keine Spione duldete. Die Sache geschah jedoch, wie vieles andere auch, hinter seinem Rücken. Geleitet wurde sie von meinem alten Freund Espado. Er war der grell gekleidete Geck, dessen Hakennase ihm den Beinamen Geier einbrachte. An der Front gab er sich als eine Art Philanthrop aus, tastete sich durch die englische Armee und bekam schließlich den einzigen korrupten Mann in die Finger. So Gott will, und dieser Mann an der Spitze. St. Clair brauchte dringend Geld, und zwar Berge davon. Der in Verruf geratene Hausarzt drohte mit jenen außergewöhnlichen Enthüllungen, die später begannen und abgebrochen wurden. Geschichten über monströse und prähistorische Dinge in der Park Lane. Dinge, die ein englischer Evangelist getan hatte, die nach Menschenopfern und Horden von Sklaven rochen. Geld wurde auch für das Tagebuch seiner Tochter benötigt, denn für ihn war der Ruhm des Reichtums so süß wie der Reichtum selbst. Er zerriss den letzten Faden, flüsterte Brasil die Nachricht zu, und der Reichtum strömte von den Feinden Englands herein. Doch ein anderer Mann hatte ebenso wie er mit Espado dem Geier gesprochen. Irgendwie hatte der düstere, grimmige junge Major aus Olter die abscheuliche Wahrheit erraten. Und als sie langsam zusammen die Straße zur Brücke hinuntergingen, sagte Murray dem General, dass er sofort zurücktreten müsse oder er werde gefasst und erschossen. Der General beruhigte sich mit ihm, bis sie an den Saum tropischer Bäume an der Brücke kamen und dort an den singenden Fluss und die sonnenbeschienenen Palmen. Ich kann es mir vorstellen. Der General zog seinen Säbel und stieß ihn dem Major durch den Körper. Die winterliche Straße schlängelte sich in schneidendem Frost über einen Bergkamm zwischen grausamen schwarzen Umrissen von Busch und Dickicht. Doch Flombo bildete sich ein, dahinter undeutlich den Rand eines Lichts zu erkennen, das nicht aus Sternen und Mondlicht bestand, sondern aus einem Feuer, wie es von Menschen gemacht wird. Er beobachtete es, während die Geschichte sich ihrem Ende zuneigte. St. Clair war ein Höllenhund, aber er war ein Hund von Rasse. Ich schwöre, nie war er so klar und stark wie damals, als der arme Murray als kalter Klumpen zu seinen Füßen lag. Nie in all seinen Triumphen, wie Captain Keith sagte, war der große Mann wahrhaftig so groß wie in dieser letzten, von der Welt verachteten Niederlage. Er blickte kühl auf seine Waffe, um das Blut abzuwischen. Er sah, dass die Spitze, die er zwischen die Schultern seines Opfers gepflanzt hatte, im Körper abgebrochen war. Ganz gelassen, wie durch eine Scheibe eines Clubfensters, sah er alles, was folgen musste. Er sah, dass Männer die unerklärliche Leiche finden und die unerklärliche Schwertspitze herausziehen mussten. Muss das unerklärliche zerbrochene Schwert oder das Fehlen eines Schwertes bemerken? Er hatte getötet, aber nicht zum Schweigen gebracht. Doch sein herrischer Intellekt erhob sich gegen den Gegner. Es gab noch einen Weg. Er konnte die Leiche weniger unerklärlich machen. Er konnte einen Leichenberg aufschütten, um diese hier zu bedecken. In 20 Minuten marschierten 800 englische Soldaten ihrem Tod entgegen. Der wärmere Schimmer hinter dem schwarzen Winterwald wurde satter und heller, und Flombo eilte weiter, um ihn zu erreichen. Auch Father Brown beschleunigte seine Schritte, doch er schien nur in seine Erzählung vertieft zu sein. So groß war die Tapferkeit dieser 1000 Engländer und so groß das Genie ihres Kommandanten, dass selbst ihr verrückter Marsch vielleicht von Erfolg gekrönt gewesen wäre, wenn sie den Hügel sofort angegriffen hätten. Doch der böse Geist, der mit ihnen wie mit Schachfiguren spielte, hatte andere Ziele und Gründe. Sie mussten in den Sümpfen an der Brücke bleiben, zumindest so lange, bis britische Leichen dort ein alltäglicher Anblick sein würden. Dann, für die letzte große Szene, gab der silberhaarige Soldatenheilige sein zerschmettertes Schwert ab, um weiteres Gemetzel zu verhindern. Oh, das war gut organisiert für eine spontane Aktion. Aber ich glaube, ich kann es nicht beweisen. Ich glaube, während sie dort im blutigen Morast feststeckten, zweifelte jemand und jemand vermutete. Er war einen Moment lang stumm und sagte dann, eine Stimme aus dem Nichts sagt mir, dass der Mann, der vermutet hat, der Liebhaber war. Der Mann, der das Kind des alten Mannes heiraten sollte. Aber was ist mit Olivier und der Hinrichtung? Fragte Flombo. Olivier belastete seinen Marsch, teils aus Ritterlichkeit, teils aus Politik, selten mit Gefangenen, erklärte der Erzähler. In den meisten Fällen ließ er jeden frei. In diesem Fall ließ er jeden frei. Jeden außer dem General, sagte der große Mann. Jeden, sagte der Priester. Flombo runzelte die schwarzen Brauen. Ich begreife das alles noch nicht, sagte er. Es gibt noch ein anderes Bild, Flombo, sagte Brown in seinem mystischeren Unterton. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann mehr. Ich kann es sehen. Da ist ein Lager, das am Morgen auf den kahlen, heißen Hügeln aufbricht, und brasilianische Uniformen, die in Blöcken und Kolonnen maskiert marschieren. Da ist das rote Hemd und der lange schwarze Bart von Olivier, der weht, während er mit seinem breitkrempigen Hut in der Hand dasteht. Er verabschiedet sich von dem großen Feind, den er befreit. Der einfache, schneeköpfige englische Veteran, der ihm im Namen seiner Männer dankt. Der englische Überrest steht dahinter stramm. Neben ihnen sind Vorräte und Fahrzeuge für den Rückzug. Die Trommeln rollen. Die Brasilianer setzen sich in Bewegung. Die Engländer stehen reglos wie Statuen. So verharren sie, bis das letzte Summen und Aufblitzen des Feindes vom tropischen Horizont verschwunden ist. Dann ändern sie alle auf einmal ihre Haltung wie Tote, die zum Leben erwachen. Sie wenden ihre 50 Gesichter dem General zu. Gesichter, die man nicht vergessen wird. Flombo zuckte gewaltig zusammen. Ah, schrie er, das ist doch nicht wahr. Ja, sagte Father Brown mit tiefer, bewegender Stimme. Es war eine englische Hand, die St. Clair den Strick um den Hals legte. Ich glaube, es war die Hand, die seiner Tochter den Ring an den Finger steckte. Es waren englische Hände, die ihn zum Baum der Schande zerrten, die Hände von Männern, die ihn angebetet und ihm zum Sieg gefolgt waren. Und es waren englische Seelen, Gott verzeihe und ertrage uns alle, die ihn anstarrten, wie er in der fremden Sonne auf dem grünen Galgen aus Palmen schwang und die in ihrem Hass beteten, er möge davon in die Hölle fallen. Als die beiden den Bergkamm erreichten, brach über ihnen das grelle, scharlachrote Licht eines englischen Gasthauses mit roten Vorhängen herein. Es stand seitlich auf der Straße, als stünde es abseits im weiten Feld der Gastfreundschaft. Seine drei Türen standen einladend offen, und selbst dort, wo sie standen, konnten sie das Summen und Lachen der Menschheit hören, die für eine Nacht glücklich war. Mehr brauche ich euch nicht zu erzählen, sagte Father Brown. Sie stellten ihn in der Wildnis vor Gericht und brachten ihn um. Und dann schworen sie, um der Ehre Englands und seiner Tochter willen, die Geschichte von der Börse des Verräters und der Schwertklinge des Meuchelmörders für immer zu besiegeln. Vielleicht half ihnen der Himmel. Sie versuchten, sie zu vergessen. Versuchen wir es trotzdem zu vergessen. Hier ist unser Gasthaus. Von ganzem Herzen, sagte Flombo und wollte gerade in die helle, laute Bar schreiten, als er zurücktrat und fast auf die Straße fiel. Schau dort, in Teufels Namen, rief er und zeigte starr auf das viereckige Holzschild, das über die Straße ragte. Es zeigte undeutlich die grobe Form eines Säbelgriffs und einer verkürzten Klinge, und in falschen, altertümlichen Buchstaben war das Zeichen des zerbrochenen Schwertes eingraviert. Warst du nicht vorbereitet? Fragte Father Brown sanft. Er ist der Gott dieses Landes. Die Hälfte der Gärten, Parks und Straßen sind nach ihm und seiner Geschichte benannt. Ich dachte, wir wären mit dem Aussätzigen fertig, rief Flombo und spuckte auf die Straße. In England werdet ihr nie mit ihm fertig werden, sagte der Priester und blickte nach unten. Solange Messing stark ist und Stein bestehen bleibt. Seine Marmorstatuen werden die Seelen stolzer, unschuldiger Jungen jahrhundertelang errichten. Sein Dorfgrab wird nach Loyalität riechen wie nach Lilien. Millionen, die ihn nie kannten, werden ihn wie einen Vater lieben. Dieser Mann, den die Letzten, die ihn kannten, wie Dreck behandelt haben. Er soll ein Heiliger sein, und die Wahrheit über ihn soll nie gesagt werden. Denn ich habe mich endlich entschieden. Es gibt so viel Gutes und Böses darin, Geheimnisse zu verraten, dass ich mein Verhalten auf die Probe stelle. Alle diese Zeitungen werden untergehen. Der Anti-Brasilien-Boom ist bereits vorbei. Olivier wird bereits überall geehrt. Aber ich sagte mir, wenn irgendwo ein Name aus Metall oder Marmor auftaucht, der wie die Pyramiden Bestand haben wird, Colonel Clancy oder Captain Keith oder Präsident Olivier oder jeder Unschuldige wurde zu Unrecht beschuldigt, dann würde ich sprechen. Wenn nur die heilige Clara zu Unrecht gepriesen würde. Ich würde schweigen und das werde ich auch tun. Sie stürzten sich in die Taverne mit den roten Vorhängen, die nicht nur gemütlich, sondern innen sogar luxuriös war. Auf einem Tisch stand ein silbernes Modell des Grabes der heiligen Clara. Der silberne Kopf war geneigt, das silberne Schwert zerbrochen. An den Wänden hingen Farbfotos derselben Szene und des Systems der Planwagen, die Touristen dorthin brachten. Sie setzten sich auf die bequemen, gepolsterten Bänke. »Kommt, es ist kalt«, rief Pater Braun. »Lasst uns etwas Wein oder Bier oder Brandy trinken«, sagte Flombeau. Das ist das Ende von »Das Zeichen des zerbrochenen Schwertes« von G. K. Chesterton aus »Die Unschuld« von Pater Braun. Gelesen von Greg Wagland für Magpie Audio 2023. Vielen Dank fürs Zuhören.